Morgen. Wir nähern uns jetzt allmählich dem Ende, oder sagen wir es andersrum, wir nähern uns allmählich der Klausur. Und dann kriege ich auch schon verschiedentlich Fragen, was man sozusagen zur Klausur machen kann. Ich werde sozusagen die Regeln für die Klausur, wie man sich setzen soll, was man mitbringen soll und was man mitbringen darf, ins Netz stellen. Es gibt so einen Katalog von Regeln, dass man also irgendwie genügend Papier mitbringt und nur einseitig beschriftet und so weiter. Und dann werde ich auch gelegentlich gefragt, ob man einen Spickzettel machen kann. Also das wäre dann auch erlaubt für die Klausur, das tue ich dann auch ins Netz. Und dann kann man sich allmählich sozusagen darauf vorbereiten. Jetzt haben wir neben dieser Vorlesung heute, glaube ich, noch eine Vorlesung am nächsten Montag, wenn ich richtig, oder war das am übernächsten Montag? Übernächsten Montag. Das wäre sozusagen in der Woche, wo wir die Klausur haben, haben wir zwei Veranstaltungen. Okay. Die Klausur haben wir am Donnerstag. Ich wollte eigentlich die letzte Veranstaltung dazu nehmen, um sozusagen den Stoff zu wiederholen. Es wäre natürlich ein bisschen ungünstig, den Montag zu nehmen, da hat man ja nur noch zwei Tage, um da was zu machen. Also muss ich mir noch überlegen, aber auf jeden Fall, also entweder letzte oder vorletzte Vorlesung werde ich dazu verwenden, um den Stoff zu wiederholen und so ein bisschen ja, ein paar mögliche Aufgaben so mal herauszuheben, sodass Sie irgendwie ein Gefühl dafür kriegen, was Sie bei der Klausur erwartet. Aber dafür haben wir jetzt noch Zeit. Wie gesagt, ein Teil davon wird im Netz stehen, einen anderen Teil werden wir dann in den letzten beiden Vorlesungen besprechen. So, jetzt haben wir also neben dieser Vorlesung dann noch drei Vorlesungen. Ja? Also Donnerstag, nächsten Donnerstag und dann die zwei in der letzten Woche. Okay, dann habe ich ja auch die Evaluation mitgebracht. Hat sich ja etwas verzögert, dadurch, dass wir wenn so viele Stunden Ausfall hatten, würde ich auch gerne heute verteilen. Werde deswegen eine Viertelstunde früher sozusagen Schluss machen, damit Sie also Zeit haben, die Evaluation auszufüllen. Ich bräuchte aber einen Freiwilligen, der dann die ganzen Blätter einsammelt und bei Frau Schulz abgibt, drum in der Robert-Meyer-Straße, wer könnte das denn von Ihnen machen? Okay, fragen wir mal andersrum. Wer will es nicht machen? So gut. Dann gebe ich Ihnen das jetzt mal zu treuen Händen, weil Sie schon mal in der ersten Reihe sitzen. Okay, dann haben wir, glaube ich, soweit erstmal alles besprochen, können jetzt zum Stoff übergehen. Oder haben Sie noch Fragen vielleicht an mich? Sind da noch? Ja, bitte. Nö, Probeklausur eigentlich brauchen Sie nicht. Also wir machen ja, also wir werden schon genug Ideen kriegen, was Sie in der Vorlesung da erwartet. Also vielleicht so ein paar Beispielsaufgaben, aber also bei einer Probeklausur ist immer das Problem, dass man dann auch vielleicht verführt wird zu denken, dass das sozusagen dann ein Beispiel dafür ist, wie es dann wird, und dann wird es dann vielleicht doch nicht so, dann kommt man dann da wieder in einen Konflikt. Also ich glaube, es ist besser, man hält es allgemeiner und also eine Idee natürlich, ist klar, die Übungsaufgaben geben Ihnen schon mal so einen Hinweis, wie das aussehen kann, und ein Teil der Klausuraufgaben wird ja auch aus den Übungsaufgaben entlehnt sein. Aber wie gesagt, das sind alles so Details, die besprechen wir dann noch ausführlich. Okay, so, jetzt also zum Stoff. Wir haben ja über kompakte Räume gesprochen. Wollen wir heute noch so ein bisschen fortsetzen. Also, kompakte Räume, Kompaktheit auch wieder als eine Eigenschaft von topologischen Räumen. Und in diesen Eigenschaften gibt es hunderte, vielleicht sogar noch mehr, manche wichtiger als andere. Aber Kompaktheit ist schon ein sehr wichtiger Begriff, genauso wie Metrisierbarkeit und Zusammenhang. Der bestand ja aus zwei Eigenschaften. Einmal eine Trennungseigenschaft, also der Raum sollte also Hausdorff sein. Siehst du es nochmal? Das war die Eigenschaft, dass man je zwei Punkte durch offene Mengen trennen kann. Also je zwei x, y in x mit x ungleich y haben offene Umgebung ux, uy mit der Eigenschaft, dass der Schnitt von diesen beiden leer ist. Das hat man schon letztes Mal gesehen, das kann man eleganter auch umformulieren und sagen, dass die Diagonale im Produktraum x kreuz x abgeschlossen ist. Die zweite Eigenschaft war vielleicht die wichtigere oder die charakterisierende, vielleicht ausführlicher, quasi kompakt. Wann war ein Raum quasi kompakt? Wenn gilt für alle, also nicht eine spezifische Überdeckung hat eine bestimmte Eigenschaft, sondern alle Überdeckungen haben die folgende Eigenschaft, also für alle offene Überdeckung, ja, kann man meinetwegen so beschreiben, als eine Teilmenge der Topologie, also eine Menge von offenen Mengen. Und Überdeckung hieß dann gerade, dass die Vereinigung über alle diese offenen Mengen gleich dem Raum X war. Soll gelten, gibt es eine endliche Auswahl die mal U1 bis UN, also eine endliche Teilmenge von dieser Überdeckungsmenge, sodass die auch wieder eine Überdeckung ist, also Vereinigung von UI, I gleich 1 bis N ist auch gleich X. Eine technische Eigenschaft hat sich herausgestellt, dass also eine Reihe von interessanten Sätzen, an die man interessiert ist, sich auf diese technische Eigenschaft reduzieren lassen. Und ja, interessante Eigenschaften wären zum Beispiel Eigenschaften über stetige Abbildung von kompakten Räumen. Zum Beispiel ein Satz, ein berühmter Satz, dass jede stetige Abbildung von einem kompakten Raum immer ein Maximum und ein Minimum hat. Werden wir heute gleich sehen. Und ein anderer, auch denke ich mal, ganz interessanter Satz, dass zwischen kompakten Räumen, wenn ich da so eine stetige Abbildung habe, dann weiß ich, dass diese stetige Abbildung sogar ein Homeomorphismus ist, wenn die Abbildung eine Bijektion ist. Normalerweise hat man ja gesehen, ist eine stetige Bijektion nicht unbedingt ein Homeomorphismus, sondern man braucht also auch eine stetige Umkehrabbildung. Aber wenn die Räume kompakt sind, dann braucht man das nicht. Also das sind so zwei Highlights, die wollen wir also heute besprechen. Und wenn dann noch Zeit ist, dann würde ich ganz gerne, um mal einen konkreten Beispielsraum wirklich zu sehen, etwas über die über den Cantor-Raum sprechen, oder Cantor-Menge oder den Cantor-Staub. Und Ihnen mithilfe des Cantor-Raums zeigen, dass es Space-Filling-Curves gibt. Das heißt, dass man mit einer Kurve, wenn man also sehr schnell malt, ein ganzes Quadrat ausmalen kann. Also mit dem Filzstift können Sie sozusagen ein ganzes Quadrat ausmalen. Nur darf eben dieser Filzstift unendlich dünn sein und trotzdem können Sie das ganze Quadrat ausmalen. Und das wollen wir uns vielleicht heute mal angucken, wie gesagt, wenn dazu noch genügend Zeit ist. Was haben wir schon gelernt über kompakte Räume? Also Beispiele. Das geschlossene Intervall. Ist kompakt. Ja, das war mit dieser Idee, mit diesem Trick, kann man sagen, dass man zu einer Überdeckung von guten und schlechten Intervallen gesprochen haben, je nachdem, ob sie eine endliche Teilüberdeckung haben oder nicht. Und dann haben wir eben immer weiter sozusagen unterteilt das Intervall und immer nach schlechten Intervallen gesucht. Und dann zum Schluss kam man zu einem Widerspruch, weil wir dann einen Punkt gefunden haben, der eine offene Umgebung hat, der zwangsläufig eben so ein Intervall enthält, ein schlechtes Intervall enthält. Aber ein schlechtes Intervall kann nicht in einer offenen Menge von Überdeckung drin liegen. Also hat man denn irgendwie einen Widerspruch. Das war ein erstes Beispiel für eine kompakte Menge. Also es ist schon mal ganz gut, dass man konkrete Beispiele dafür hat. Und dann hat man als zweites sozusagen den Satz, wenn man zwei kompakte Räume hat, dann ist auch das Produkt kompakt. Und jetzt kann man natürlich alle anderen topologischen Konstruktionen auch durchgehen. Es gab ja nicht nur die Konstruktion der Produktmenge, sondern wir hatten ja auch Vereinigungsmengen. Also kann man sich fragen, ist die Vereinigung von zwei kompakten Mengen kompakt? Ja gut, das habe ich jetzt nicht als eigenen Satz hingeschrieben, kann man sich leicht eben selber sozusagen beweisen. Natürlich endliche Vereinigung von kompakten Mengen und wieder kompakt. Wie sieht es aus mit Quotientenräumen und so, solche Sachen. Aber Quotientenräume werden wir heute gleich noch besprechen, weil wir sprechen werden über Kompaktheit und stetige Abbildung. Und ein Quotientenraum bringt ja mit sich immer irgendwie eine stetige Abbildung, nämlich die Quotientenabbildung. Okay, also das wissen wir jetzt. Insbesondere wissen wir also auch, dass wenn ich also das Intervall nehme, 0, 1, dann ist das auch kompakt. Jetzt könnte man natürlich, wenn man wollte, das sozusagen jetzt ein bisschen dramatisieren und sagen, was passiert jetzt, wenn ich also ein unendliches Produkt nehme von einem Intervall mit sich selber. Was ist das? Ist das auch kompakt? Ja? Das ist ein eigenes Thema. Erstmal ist ja nicht so ganz klar, was man mit diesem Unendlichkeitszeichen hier meint. Welches überabzählbare Produkt oder abzählbare Produkt oder sagen wir nicht endliche Produkt meinen wir denn hier? Soll hier sozusagen die Indexmenge meinetwegen natürlichen Zahlen sein? Soll es die reellen Zahlen sein? Oder soll es irgendwas anderes sein, irgendeine andere Indexmenge? Und man könnte sich dann fragen, also vielleicht genauer, für welche Indexmenge J gilt, dass dieses Produkt kompakt ist. Sie werden später sehen, je nachdem, wie Sie sozusagen die Topologie von diesem Raum definieren, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen, wenn Sie es auf natürliche Art und Weise machen, dann spielt es gar keine Rolle, welche Indexmenge Sie hier nehmen, das wird immer kompakt sein. Aber das werden wir hier nicht beweisen. Und deswegen lassen wir da das Fragezeichen erstmal stehen. Gut, also das waren so die Dinge, die wir letztes Mal besprochen haben, über kompakte Räume. Und heute etwas mehr über Eigenschaften von kompakten Räumen. Also eine Eigenschaft, ich möchte gerne wissen, was passiert, wenn ich einen Unterraum nehme von einem kompakten Raum. Ist das normalerweise kompakt? Also, kleines Fenster hier auf. Wie sieht es aus? Ist jeder Unterraum von einem kompakten Raum kompakt? Nö, wahrscheinlich nicht oder vielleicht sogar sicher nicht. Dann gucken wir uns mal hier die reellen Zahlen an. Wenn ich jetzt da ein offenes Intervall nehme, minus 1 plus 1, dann ist das nicht kompakt. Warum nicht? Ja, wie kann man überhaupt feststellen, ob ein Raum nicht kompakt ist? Immer sozusagen hier immer nur bewiesen, weil ein Raum kompakt ist. Und eine Möglichkeit sozusagen zu zeigen, dass ein Raum nicht kompakt ist, wäre, die Eigenschaften von kompakten Räumen herzuleiten und dann einfach sozusagen also zu zeigen, dass das offene Intervall eine von diesen Eigenschaften nicht hat, dann kann es auch nicht kompakt sein. Also, wäre das also eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, sozusagen an dieser Stelle zu sagen, ja, das offene Intervall von minus 1, 1, das ist homeomorph zu den reellen Zahlen. Also, denn, schreibe ich mal so hin, 0, 1, das offene Intervall 0, 1 ist homeomorph zu den reellen Zahlen. Um das zu sehen, müsste ich also den Homeomorphismus angeben von den reellen Zahlen zu 0, 1. Und dann müsste ich zeigen, dass wenn zwei Räume homeomorph sind, dann ist der eine Raum kompakt, genau dann, wenn der andere Raum kompakt ist. Der erste Schritt, also zu zeigen, dass, dass minus 1, 1 homeomorph ist zu R, ist relativ einfach. Ich mache mal so folgenden Trick. Man zeichnet den Kreis vom Radius 1 und dann nimmt man einfach die Projektion von R2 nach R und schränkt sie auf den unteren Halbkreis ein. Dann kriegt man so eine Abbildung vom Halbkreis, vom unteren Halbkreis auf das Intervall. Das ist natürlich stetig, weil es die Einschränkung der Projektion ist. Und die Projektion ist eine stetige Abbildung. Also haben wir hier eine stetige Abbildung und natürlich ist es eine Bijektion und die andere Richtung ist auch stetig. Also wissen wir, dass das offene Intervall homeomorph ist zu dem Halbkreis, also dem unteren Halbkreis. Und dann als nächstes nehme ich die stereografische Projektion von diesem Nullpunkt aus und bilde dann jeden Punkt von dem unteren Halbkreis ab auf einen Punkt in R. Und das gibt mir auch eine Bijektion von den Punkten in R zu den Punkten in dem unteren Halbkreis. Das zeichne man vielleicht als S und diese Abbildung als Q. Und dann nehme ich das Produkt von Q und S und habe dann also einen Homeomorphismus zwischen diesen beiden Räumen. Und dass homeomorphe Räume die gleichen Eigenschaften haben, also die Eigenschaft haben, dass wenn ein Raum kompakt ist, dass der andere Raum dann auch kompakt ist, ist auch relativ schnell zu sehen, indem man einfach sozusagen davon ausgeht, dass eine offene Überdeckungsmenge über einen Homeomorphismus immer in einer offenen Überdeckungsmenge abgebildet wird, weil ein Homeomorphismus offene Mengen in offene Mengen abbildet. So, jetzt habe ich das sozusagen im Schnelldurchlauf mal so an diesem Beispiel durchgehen lassen. Aber und ohne das also ausführlich hinzuschreiben. Aber das wäre etwas sozusagen, was Sie parat haben sollten. Also die Begriffe, die dazugehören, parat haben sollten und eben dann auch bis zur Klausur wissen sollten, wie man also zwischen den dubologischen Räumen hin und her geht und eben solche Sätze wie das Überdeckung von Homeomorphismus erhalten werden und Kompaktheit von Homeomorphismen erhalten werden. Das heißt, das Einzige vielleicht hier, wo man einen Einfall haben muss, ist eben diese Bijektion zu konstruieren von offenen Intervallen zu R. Aber dann würde man an der Stelle einen Hinweis bekommen. Aber sowas könnte man sich schon als ein Problem für eine Klausuraufgabe vorstellen. Vielleicht unterteilt in verschiedene Teilaufgaben, aber das wäre so etwa von einem Schwierigkeitsgrad, was man vielleicht so sich vorstellen könnte. Okay, jetzt also zu den Eigenschaften. Der erste Satz sagt etwas jetzt Genaueres über die Unterräume. Also wir wollen ja immer noch wissen, wann ein Unterraum kompakt ist. Jetzt haben wir hier gesehen, dass also nicht alle Räume kompakt sind. Ein offenes Intervall ist also ein nicht kompakter Unterraum von R. Was sind jetzt die kompakten Unterräume? Ja, die halboffenen Intervalle werden natürlich dann auch wieder nicht kompakt sein. Also wie sieht es aus mit den abgeschlossenen Intervallen? Und da gilt eben der allgemeine Satz, jede abgeschlossene Teilmenge eines kompakten Raumes ist wieder kompakt. Kompakt. Und umgekehrt, schreibe ich noch. Ah, okay. Zweite Eigenschaft: jeder kompakte Teilraum eines Hausdorff-Raumes ist abgeschlossen. Der kompakte Teilraum eines Hausdorff-Raumes ist abgeschlossen. Dazu wollen wir uns auch mal die Beweise ansehen. Es ist oftmals hilfreich, in der mengentheoretischen Topologie, wie wir es jetzt hier ja machen, sich für einen Beweis eine Skizze zu machen. Also machen wir das mal. Also wir wollen erstmal 1 beweisen, Beweis zu 1. Nehmen wir uns eine abgeschlossene Teilmenge von einem kompakten Raum vor. Also malen wir mal 2 Mengen hin und deuten die irgendwie an, dass sie kompakt sein sollen.
Ich habe meine Brille nicht mit.
Aha. Also dann können Sie gar nichts sehen. Sie müssen ganz vorne sitzen.
Ich muss hören.
Wollen Sie nicht weitermachen?
Nee, machen Sie jetzt
besser. Gut. Ich schlage mal vor, dass man also abgeschlossene Mengen und kompakte Mengen vielleicht so eckig malt und dann offene Mengen vielleicht rund, ja, um ein bisschen zu unterscheiden. Also haben wir hier eine kompakte Menge und wir haben hier eine abgeschlossene Teilmenge. Geben wir dem mal einen Namen, also dem Raum X. Also der Raum X soll jetzt der ganze Raum sein, kompakte Teilmenge. Und dann haben wir hier eben ein Teilraum A.
Ich setze mich einfach.
In meiner ersten Reihe könnten Sie auch sehen, oder? Ja. Haben Sie also den Teilraum A als abgeschlossenen Teilraum von X. Und Sie wollen also zeigen, dass wenn Sie uns das im Internet angucken können? Ja, ich glaube, deswegen wird das ja geführt. Ja, kommen Sie nach der Stunde zu mir. Ich weiß die Adresse ja auch nicht.
Ich will da jetzt gehen. Wer hat denn die Adresse?
Das steht
vom Roland. Vom Roland? Und wo ist der
Roland? Auch hier die Frankfurt-Adresse Roland suchen.
Vom Roland.
Okay, also nochmal zurück. Wir geben uns also zum Beweis eben so diese Konstellation vor, eine kompakte Menge x und dazu einen Unterraum, den wir als abgeschlossen uns vorstellen. Und was müssen wir jetzt machen? Also wir lassen mal Hausdorff weg für einen Augenblick und gucken uns nur an, ob der Raum A quasi kompakt ist. Dazu geben wir uns also irgendwie eine Überdeckung vor, malen wir einfach mit so beliebig vielen Kollern hier. Und jetzt wollen wir zeigen, dass man aus dieser Überdeckung eine endliche auswählen kann. Und da gibt es einen Trick, den muss man sich einfach merken, darf man nicht vergessen. Und der Trick sagt eben einfach, wenn O von X eine offene Überdeckung ist, also Sie müssten sich dann, Entschuldigung, ja, Sie müssten sich dann nach der Vorlesung danach erkundigen, ja, also können jetzt hier nicht mit dem Computer arbeiten. Nee, Entschuldigung, würden Sie denn bitte den Raum verlassen? Da ist der Ausgang. Also wir haben eine offene Überdeckung von A vorgegeben. Und dann folgt daraus, dass O zusammen mit X minus A offene Überdeckung ist von x. Also Sie nehmen sozusagen das alles mit dazu und das Komplement von A ist natürlich eine offene Menge, weil A ja abgeschlossen ist und dann bildet also diese große Menge x minus A zusammen mit diesen ganzen vielen Deckeln die Überdeckung von x, aber x ist ja kompakt, also O vereinigt x minus A hat endliche Teilüberdeckung. Und die enthält auf jeden Fall die Menge x minus a. Seine kleinen Deckeln würden schon ganz x überdecken. Und demzufolge ist also, nehmen wir mal diese Teilüberdeckung, vielleicht U endlich. Und daraus folgt dann, dass wenn ich also meine Überdeckung U mit dieser UE schneide, kriege ich also eine endliche Teilüberdeckung. Ja, die Wörter sagen eigentlich viel mehr, als man eben durch das Bild von vornherein sieht. Also das ist sozusagen nur eine Beschreibung, was man in dem Bild sofort sieht. Also man sieht diese Überdeckung da und wenn man eine Teilüberdeckung hat, dann sieht man, aha, das bleibt ja sowieso fest. Und hier muss man sowas Endliches ausführen, dann hat man eine endliche Teilüberdeckung von A. Also das ist eben einmal ein kleiner Trick, den man gesehen haben muss. So, jetzt also der Teil 2. Jeder kompakte Teilraum eines Hausdorff-Raumes ist abgeschlossen. Jetzt zu 2. Wir haben also irgendwie hier ein Raum X und jetzt haben wir da drin einen kompakten Raum, also was Kompaktes. Und jetzt sollen wir zeigen, nachdem wir es so da geschrieben haben, wenn X Hausdorff ist, dann ist zu zeigen, dass x minus a offen ist. Okay. Wir sollen ja zeigen, dass a abgeschlossen ist, also müssen wir zeigen, dass das Komplement offen ist. Okay, ja, auch wieder sozusagen ein Trick. Was müssen wir zeigen, um zu zeigen, dass das Komplement offen ist? Wie zeigt man überhaupt, dass eine Teilmenge des Raumes offen ist? Ja, einfach dadurch, dass man sich einen beliebigen Punkt hernimmt, sagen wir mal x, und zeigt, dass dieser beliebige Punkt eine offene Umgebung hat, die A nicht schneidet. Ja? Also, ich schreibe das mal an, also zu zeigen, für alle x in x minus a gibt es offene Umgebung, da schreibe ich einfach u von x, sowas benutze ich eben nur für offene Umgebung, also das ist eine offene Umgebung mit, also offene Umgebung von x, mit u von x geschnitten a ist gleich leer, was dasselbe ist wie u von x ist enthalten in x minus a.
Okay.
Ja, warum ist es dasselbe? Warum reicht es zu zeigen, dass jeder Punkt eben so eine offene Umgebung hat? Ja, wenn jeder Punkt so eine offene Umgebung hat, male ich die mal hin, dann nehme ich einfach für alle Punkte immer die offene Umgebung und also schreibe ich mal in Klammern hin, dann würde daraus folgen, dass die Vereinigung über diese Umgebung, wobei die Indexmenge gerade x minus a ist, ja, das wäre ja gerade die Menge x minus a. Und da das hier offene Umgebungen sind und in der Topologie unendliche Vereinigungen von offenen Mengen immer offene Mengen sind, wäre das also eine offene Menge und dann hätte ich gezeigt, x minus a ist eine offene Menge. Also das ist auch etwas, was man, woran man sich erstmal gewöhnen muss, dass man eben solche Vereinigungen bilden darf. Aber wir haben es ja in der Mengenlehre gesehen, man darf ja beliebige Vereinigungen bilden über beliebige Indexmengen und jetzt ist eben einfach x minus a, die Menge der Punkte des Raumes x minus a, die Indexmenge. Das darf man also machen. Und wenn ich das hier gezeigt habe, dann, ja, dann hätte ich gezeigt, dass x minus a offen ist.
Okay.
So, das ist also erstmal die Vorarbeit. Und jetzt müssen wir zeigen, dass tatsächlich zu jedem x eine solche Umgebung existiert. Und wie machen wir das? Also jetzt haben wir diese offene Umgebung noch nicht. Die müssen wir erstmal beweisen. Das nächste, was man sich dann eben angucken muss, was gibt es für Voraussetzungen? Und da haben wir schon eine Voraussetzung hingeschrieben, Hausdorff. Was hieß nochmal Hausdorff? Gucken wir nochmal da oben hin. Je zwei Punkte lassen sich durch offene Mengen trennen. Und ja, dann fragen wir uns als nächstes ja, ein Punkt ist ja gegeben, wo könnten wir also einen zweiten Punkt irgendwie nützlich verwenden? Und ja, wir haben ja nicht viele Möglichkeiten. Machen wir es einfach so, dass wir mal den zweiten Punkt in der Menge A wählen. Dann hätte man jetzt sozusagen aus der Hausdorff-Eigenschaft was entnehmen können. Ja, dann kann man also daraus entnehmen, dass es eine offene Umgebung von x gibt, vielleicht so eine hier, und eine offene Umgebung von diesem anderen Punkt, die nennen wir mal für den Augenblick y. So, zwei so eine offene Umgebung, deren Durchschnitt 0 ist, also leer ist. So viel können wir sagen. Das ist etwas, was wir uns hinschreiben. Also aus x gleich Hausdorff ja, vielleicht um etwas festzuhalten, nehmen wir uns einfach mal im Punkt aus x minus a her. Und aus x Hausdorff folgt also, dass für alle y aus a gilt, dass es eine Umgebung gibt von y und eine Umgebung von x mit u von x geschnitten, u von y ist gleich leer. Jetzt habe ich also mit dieser Schreibweise eigentlich ein bisschen mehr gesagt, als in diesem Bild ausgedrückt, denn ich habe hier für alle Punkte aus A diese Konstellation erreicht. Das ist besser als dieses Bild, denn in diesem Bild kann ich eigentlich nicht so richtig sehen, wo ich hier irgendwie einen Fortschritt gemacht habe, denn ich suche eine Umgebung von x, die disjunkt ist zu A, und diese Umgebung, die ich jetzt hier reingemalt habe, sind ja also nicht disjunkt zu A, sondern die treffen ja beide die Menge A. Aber ich will die irgendwie so massieren, irgendwie so verändern, dass ich hier also eine Umgebung kriege, die ganz im Komplement von A enthalten ist. Aber da ich das hier eben für alle Punkte aus Y machen kann, kriege ich ja, also jetzt sollte ich ja irgendwo auch mal verwenden, dass der Raum A kompakt ist. Also mache ich das vielleicht mal so. Ich betrachte die Menge aller dieser Umgebung U von Y mit Y in A. Und dann weiß ich, dass das eine offene Umgebung von A sein muss, denn alle Punkte von A werden ja durch offene Umgebung überdeckt. Also die Vereinigung von diesen offenen Umgebungen wird dann eben A enthalten. Also das ist eine offene Überdeckung von A. Ja, also hier sind sozusagen zwei Dinge drin. Das ist nicht einfach eine Teilmenge von A, sondern das ist eine Teilmenge von der Potenzmenge von A und somit ein Kandidat für eine Überdeckung und tatsächlich wirklich eine Überdeckung, weil ich hier genügend Punkte aus A herausnehme, sodass es also die Vereinigung eben eine Überdeckung von A ergibt, also A enthält. Gut, also ich habe auf jeden Fall mir eine Überdeckung verschafft und da A kompakt ist, kann ich sagen, es gibt aus dieser Überdeckung eine endliche Teilüberdeckung. Und wie sollte ich diese endliche Teilüberdeckung notieren? Und das Beste ist einfach zu sagen, ich notiere sie mit diesen Punkten Y. Das heißt also, ich sage, es gibt eine Kollektion, eine endliche Kollektion von Punkten von A, sodass die Vereinigung, ja, die nehme ich jetzt eben über diese endliche Kollektion von Punkten, dass diese Vereinigung schon A enthält. Okay, was ist damit erreicht? Jetzt habe ich also hier eine endliche Vereinigung von offenen Mengen, die ist offen, das ist also nicht furchtbar aufregend, denn ich weiß ja sogar, dass unendliche Vereinigungen von offenen Mengen offen sind. Und jetzt habe ich also irgendwie eine endliche Kollektion von offenen Umgebungen, die ganz A überdecken. Das ist also nicht etwas, was mich jetzt vom Hocker reißt. Aber zu diesen Punkten y1 bis yn gehören ja auch Punkte x1 und zu diesen Punkten y1 bis yn gehören ja auch Umgebungen u1 von x, u2 von x, u3 von x und so weiter. Ja, seien, also wir machen es vielleicht so, dass ich hier noch einen kleinen Index dazu schreibe. Diese Umgebung von x hängt ja von dem Punkt y ab. Das heißt also, ich finde eine Umgebung, die von y abhängt, natürlich auch von dem Punkt x, sodass das gilt. Und dann kann ich eben sagen, ich kann den Durchschnitt nehmen von all diesen Umgebungen, yi, die gleichen Punkte, die ich da oben ausgewählt habe, von diesem Punkt x, i gleich 1 bis n, und ich weiß, dass dies eine offene Menge ist. Also dann ist u von x offen. Denn ich habe ja einen endlichen Durchschnitt von offenen Mengen gewählt. Ja, mit der Eigenschaft, dass der Durchschnitt von, nee, ich nehme lieber eine neue Tafel. Was kann man über den Durchschnitt sagen von diesen offenen Mengen? Da also ja alle offenen Umgebungen UYX immer im Komplement von UY liegen, muss also der ganze Durchschnitt im Komplement von der Vereinigung von diesen UYI liegen. Und jetzt schreiben wir uns mal auf. Durchschnitt von UXI Entschuldigen Sie bitte, ich hatte Ihnen doch gesagt, waren wir stehen geblieben. Okay, also wir wollen irgendwas sozusagen über diesen Durchschnitt sagen. Wir wissen, dass diese ganzen offenen Umgebungen im Komplement der jeweiligen offenen Umgebung von yi liegen. Das heißt also, der Durchschnitt liegt dann auch im Komplement von x minus der Vereinigung von den u yi. Also das ist etwas falsch geschrieben, also ist uyi von x. Und ja, das heißt also, daraus folgt eben, dass u von xi, das war ja nach Definition unser u von x, liegt also ganz in x minus a. Denn a ist ja kleiner als diese Menge, weil diese Vereinigung hatte ja a als Teilmenge. Damit haben wir also eine offene Umgebung von x gefunden, die ganz in x minus a drin liegt. Das wollten wir ja machen, also haben wir gezeigt, dass x minus a offen ist. Aber das ist schon ganz trickreich. Auch ein Trick, den man sich unbedingt merken sollte, kann auch in der Klausur vorkommen, als sozusagen Methode, die man wissen sollte, in verschiedenen Zusammenhängen. Aber das ist also etwas, was recht nützlich ist, und daraus noch könnte man jetzt also auch das folgende Korrelat entnehmen, sei a Übrigens, ich hatte ja Hausdorff so ein bisschen zurückgestellt und gesagt, darüber wollen wir nicht sprechen. Aber das ist ganz klar, dass natürlich ein Teilraum von einem Raum, der Hausdorff ist, selber wieder Hausdorff ist. Also die Eigenschaft, Hausdorff zu sein, ist also trivialerweise erfüllt. Nun gucken wir uns eine Teilmenge des ROn an. ROn ist Hausdorff, aber nicht kompakt. Und dann können wir sagen, dass A kompakt ist. Also auch hier ist die Eigenschaft quasi kompakt, die entscheidende Eigenschaft, die man zeigen müsste. Genau dann, wenn gilt, A ist abgeschlossen. Aber das reicht nicht. Wenn Sie zum Beispiel die reelle Zahlenachse nehmen, dann ist das abgeschlossene Intervall, also das abgeschlossene Intervall, das Sie bekommen, indem Sie die Hälfte der reellen Zahlenachse nehmen, also von 0 bis unendlich, ja, ist nicht kompakt, obwohl es eine abgeschlossene Teilmenge ist. Also abgeschlossen reicht nicht. Sie müssen also noch eine weitere Eigenschaft dazu schreiben, nämlich A ist beschränkt. Ja, wie hängt das jetzt mit dem... Ja, wir haben ja nur endlich-dimensionale Räume. Nee, n soll schon immer eine natürliche Zahl sein. Sonst, ja, okay. Gut, abgeschlossen und beschränkt impliziert kompakt und Kompaktheit impliziert abgeschlossen und beschränkt. Ja, kompakt impliziert abgeschlossen. Wir müssen also dann sozusagen nur zeigen, dass kompakt auch beschränkt impliziert. Aber dazu machen wir uns auch nur eine kleine Skizze. Also wenn ich irgendwie einen Unterraum im R2 beispielsweise habe, dann würde ich als jedem Punkt meinetwegen mir eine Umgebung vornehmen, meinetwegen eine Umgebung mit Radius 1. Also die Umgebung kann ich ja als Basiselemente nehmen. Also könnte ich hier sozusagen Kreise vom Radius 1 nehmen. Ja? Und davon kann ich endlich viele auswählen, weil ich vorausgesetzt habe, dass A kompakt ist. Und dann ist die Vereinigung von diesen endlich vielen Kreisen etwas Beschränktes. Das heißt, also mit anderen Worten, ich könnte hier auf jeden Fall einen ganz großen Kreis finden, wo ich diese endlich vielen Kreise drin habe. Ich müsste hier einfach nur die Mittelpunkte von all diesen Kreisen nehmen und dann den weitesten Abstand von all diesen Mittelpunkten nehmen und den nehme ich als Radius von einem großen Kreis und der enthält dann alle diese Kreise. Also diese Richtung ist einfach, abgeschlossen und beschränkt ist auch einfach sozusagen, wenn man den Satz da hat. Also nehmen wir an, A ist abgeschlossen und A ist beschränkt im R2 meinetwegen wieder. Also ich habe hier eine Menge, die ist abgeschlossen und beschränkt. Ja, was heißt beschränkt? Das heißt, es gibt einen Punkt und einen Radius, sodass der Kreis mit diesem Punkt als Mittelpunkt diese Menge enthält. Also habe ich das. Kann es auch anders ausdrücken, wenn ich also Kreise nicht mag, dann kann ich statt des Kreises auch einfach einen Kubus oder in diesem Fall ein Quadrat nehmen, einfach gebildet aus dem Durchmesser von dem Kreis. Dann habe ich also hier ein Quadrat, was A enthält. Aber wir wissen ja, dass Quadrate kompakt sind. Das war ja das, was wir ganz oben da gesagt haben, 0,1 hoch n ist immer kompakt. Also ist dieses Quadrat kompakt. Und wir haben eine abgeschlossene Teilmenge A in einem kompakten Raum. Und dann haben wir gerade gezeigt in dem Satz, dass dann A kompakt sein muss. Also das sind sozusagen die Ideen, die man im Kopf haben muss, um dieses Korrelar aus dem Satz herzuleiten. In der Skripte finden Sie das Korrelar, aber ohne Beweis. Und ich habe jetzt einfach nur sozusagen nur die Ideen gegeben, wie man also diesen Beweis dann für sich selber konstruieren kann. Das ist auch übrigens eine Aufgabe, die in der Klausur vorkommen könnte, also vom Schwierigkeitstyp her. Okay. Weiterer Satz, jeder kompakte, diskrete Raum ist endlich. Ja. Da ist auch nicht viel zu sagen, also machen wir auch eine kleine Zeichnung dazu, also Beweis kann man dazu eigentlich auch nicht wirklich sagen. Also nehmen wir mal einen diskreten Raum, das heißt also mit anderen Worten, jeder Punkt ist offen. So, und dann kann ich hier diesen Raum überdecken mit Überdeckungsmengen, die aus diesen Punkten bestehen, weil die Punkte ja offen sind. Also kann ich sagen, also diese Menge mit x aus x ist offene Überdeckung von x. Und das folgt aus der Tatsache, dass x diskret ist, also es ist einfach eine Eigenschaft der diskreten Topologie. Daraus folgt also, dass das eine offene Überdeckung ist. Und wenn der Raum kompakt ist, also wegen Kompaktheit, kann ich daraus eine endliche Teilüberdeckung auswählen. Das heißt also, ich finde xi mit i gleich 1, 2 bis n. Und das enthält schon ganz x. Und daraus folgt, x ist endlich. Also bei dem Beweis also sozusagen nur wichtig, dass man sich an die Definition erinnert. Was war nochmal Kompaktheit? Was war die Definition für diskrete Topologie? Und dann eben einfach die Technik sich merkt, wie man so einen Beweis hinschreibt. Okay. Jetzt wollte ich noch zeigen, dass in einem metrischen Raum jede unendliche Folge in einem kompakten Raum eine konvergente Teilfolge hat. Aber dazu wische ich erstmal die Tafel. Also wir haben einen topologischen Raum, der aber metrisiert ist, also einen metrischen Raum. Und eben kompakt sein soll. Also kompakt metrischer Raum. Nochmal kurz rekapituliert, was das heißt. Metrischer Raum als topologischer Raum. Das heißt also, die Topologie von dem Raum soll induziert sein von der Basis, die gegeben ist durch die Epsilon-Bälle der Metrik. Also man hat ja da kanonische offene Umgebung für Punkte, nämlich die offene Umgebung mit dem Radius R. Und die bildende Basis und die davon erzeugte Topologie soll eben die Topologie des topologischen Raumes sein. Mit anderen Worten, vielleicht kürzer gesagt, die offenen Mengen sind dadurch charakterisiert, dass jeder Punkt in dieser Menge nicht nur irgendeine offene Umgebung hat, sondern eine offene Ballumgebung hat, die ganz in dieser Menge drin liegt. Dann soll gelten, jede unendliche Folge in X hat eine endliche, und er hat eine konvergente Teilfolge. Eine konvergente Teilfolge. Ja, konvergent ist jetzt definiert, weil wir in einem metrischen Raum sind. Das heißt also, eine Folge ist konvergent, wenn eben fast alle, also jedem Epsilon, fast alle Folgen, die da in einer Epsilon-Umgebung von dem Grenzwert liegen. Okay, wir müssen also sozusagen für eine unendliche Folge einen Grenzwert sozusagen definieren, einen Punkt definieren, mit der Eigenschaft, dass eine Teilfolge der unendlichen Folge gegen diesen Punkt konvergiert. Und wie findet man also diesen Punkt? Und der Beweis indirekt, also Annahme der Satz gilt nicht, da muss man also irgendwie einen Widerspruch erzeugen. Also Annahme Satz ist falsch. Dann gibt es eine unendliche Folge, die keine Teilfolge hat. Das heißt also, es gibt unendliche Folge, nennen wir die mal xn, vielleicht so geschrieben, n aus n, die keine konvergente Teilfolge hat, ohne konvergente Teilfolge. Und jetzt wollen wir das zu einem Widerspruch führen. Das machen wir also mit zwei Schritten. Erster Schritt und zweiter Schritt. Und der erste Schritt beruht auf folgender Menge, einfach die Menge aller Folgenglieder. Also man muss ja unterscheiden bei einer Folge zwischen der Folge und der Menge der Folgenelemente. Das wird oftmals nicht wirklich getrennt, aber wenn Sie sich das überlegen, eine Folge ist eigentlich genau genommen eine Abbildung von natürlichen Zahlen in die Menge x rein. Ja? Während jetzt die Menge aller Punkte, die durch diese Folgenglieder repräsentiert werden, eine Teilmenge von der Menge x ist. Das einmal hat man eine Abbildung und das andere hat man eine Teilmenge. Und wir wollen jetzt also die Teilmenge bilden. Das geht so ein bisschen unter, wenn man diese Schreibweise wählt. X unten n ist eigentlich besser, statt dieser Schreibweise eben wirklich die Abbildungsschreibweise zu nehmen. Aber wie dem auch sei, wir definieren also a als die Menge der Folgen, die da, das heißt also die Menge aller xn mit n in n. Das ist also eine Teilmenge von x. könnte also durchaus zum Beispiel sein, dass Sie eine unendliche Folge haben und die Menge der Folgenglieder ist nur ein Punkt. Das ist einfach die konstante Folge. Aber als Folge ist es eine unendliche Folge, nur die Bildmenge der durch die Folge gegebenen Abbildung ist eben gerade einpunktig. In diesem Fall nicht. In diesem Fall können wir sagen, OBDA ist A eine unendliche Menge. Dann nehmen wir an, das wäre eine endliche Menge. Dann muss es eine konstante Folge geben, eine unendliche konstante Folge. Und die hätte ja eben gerade die Eigenschaft, dass sie konvergent wäre. Also andernfalls gäbe es eine unendliche konstante Folge. Also die Menge ist unendlich und A hat keinen Häufungspunkt. Gut, dazu müssen wir uns auch nochmal schnell daran erinnern, was hieß, ist das eine Menge, ein Häufungspunkt hat oder was ist überhaupt ein Häufungspunkt von einer Menge? Also Definition war ja so, x heißt Häufungspunkt einer Menge A, wenn alle offenen Umgebungen von x A minus x treffen. Also nicht nur den Punkt x treffen, sondern auch A treffen. Und wenn ich also sowas hätte, einen Häufungspunkt hätte, dann könnte ich in einem metrischen Raum sozusagen folgende Sequenz von offenen Teilmengen definieren, nämlich zum Beispiel Ux 1 durch n. Und dann kriege ich hier also eine Folge von Ballumgebungen von meinem x, die alle a treffen müssen. Also a müsste dann so aussehen. Und dann würde ich sozusagen in jedem von dieser offenen Ballumgebung ein Element hier aus meiner Teilmenge A wählen und würde dann sozusagen eine Folge konstruieren, die gegen mein X sozusagen konvergiert. Also, andernfalls definiert, jetzt schreibe ich das mal in Kurzschrift auf, eine Auswahl, Auswahl kann ich ja noch hinschreiben, also eine Auswahl xi in x 1 durch i und ja 1 durch i geschnitten mit x minus a minus x, a minus x, eine konvergente Teilfolge der Folge xn mit aus natürlichen Zahlen. Also dann hätte ich sozusagen eine Auswahl von einer konvergenten Teilfolge. Aber das ist ja ausgeschlossen, da wir ja hier die Annahme haben, dass der Satz falsch ist. Also es gibt keine solche. Also können wir jetzt verwenden, dass A keinen Häufungspunkt hat und dass A eine unendliche Menge ist. Damit haben wir also zwei Eigenschaften, die wir gleich verwenden wollen im zweiten Schritt.
Okay.
Also. Also kein Häufungspunkt heißt eben, es gibt eine offene Umgebung, die von x, die nur x schneidet, aber nicht a. Also mit anderen Worten, da ich das für jeden Punkt von x minus a habe, heißt es, a ist abgeschlossen. Okay. X ist aber kompakt, also kann ich sagen, ist auch kompakt. Der abgeschlossene Teilmengen von kompakten Mengen kompakt sind. Also in unserem Fall ist also A jetzt auch kompakt. So, jetzt kommt der zweite Schritt. Also kein A aus A ist Häufungspunkt. Also für alle A aus A existiert offene Umgebung, U von A mit U von A geschnitten mit A ist nur der Punkt A. Okay. Ja. Nun ist aber, jetzt argumentieren wir ganz genau wie schon zuvor. Jetzt kann man aus diesem U von A eine offene Überdeckung machen. Also wir betrachten die Menge aller dieser U von A, A aus A, ist offene Überdeckung von A. So, jetzt sagen wir, daraus können wir eine endliche Teilüberdeckung wählen, weil A kompakt ist. Das heißt also, es existieren Punkte A1 bis AM mit Vereinigung von U AI, I gleich 1 bis M, enthält die Menge A. Aber jetzt können wir sagen, dass der Schnitt von UAI mit A gerade der Punkt AI ist. Das heißt also, daraus folgt, dass A die Menge der Punkte A1 bis AM sein muss. Und damit ist A endlich. Also daraus würde folgen, A ist endlich. Aber das hat man ja schon gesehen, dass A nicht endlich sein darf. Das heißt also, wir haben Widerspruch und damit ist der Satz bewiesen. Gut. Jetzt würde ich als nächstes gerne sprechen über Eigenschaften von stetigen Abbildungen in kompakten Räumen. Also sagen wir so, kompakte Räume und stetige Abbildung. Als erstes vielleicht, und dann kriegen wir daraus den Maximumsatz sofort raus. Also wenn x und y topologische Räume sind mit x kompakt, und wenn f eine stetige Abbildung ist von x nach y, dann folgt, dass x kompakt impliziert, dass das Bild von f von x kompakt ist. Das Urbild von einer kompakten Menge ist normalerweise nicht kompakt. Sie könnten ja einfach eine konstante Abbildung nehmen, f von einem nicht kompakten Raum zu einem Punkt meinetwegen, und dann ist das Urbild der nicht kompakte Raum, also dann keine kompakte Menge. Der Beweis hier ist wieder ganz einfach. Also gucken wir uns mal an, wie das aussehen könnte. Also hier haben wir unsere Menge x, hier haben wir unsere Menge y. Dann gucken wir uns das Bild an. Vielleicht so. Der Abbildung f. Und jetzt sollen wir zeigen, dass f von x kompakt ist. Also nehmen wir uns eine Überdeckung her von dieser Bildmenge. Also nehmen wir mal diese Überdeckung wieder O aus der Topologie des Raumes Y. Überdeckung. Also sei O aus Y Überdeckung, offene Überdeckung natürlich von f von x, also von dem Bild von x. Dann folgt daraus, dass f hoch minus 1 von O, also das ist per Definition einfach die Menge aller f hoch minus 1 O, wobei O aus meiner Überdeckung ist, ist offene Überdeckung von x. Und da x kompakt ist, gibt es also endliche Teilüberdeckung. Das heißt mit anderen Worten, es gibt also endlich viele offene Mengen U1 bis OM existieren mit, oh, ich schreibe das mal hier weiter, mit der Eigenschaft, dass also mit f hoch minus 1 von U1 vereinigt bis f hoch minus 1 von UM, ja, enthält x. Und daraus folgt eben, wenn ich jetzt f darauf anwende, folgt eben, dass U1 vereinigt UM enthält f von x. Also haben wir aus der offenen Teilüberdeckung des Bildes eine endliche ausgewählt und damit bewiesen, was wir beweisen wollten. Als Anwendung kriegt man also sofort jetzt den Satz, dass jede stetige Abbildung von einer kompakten Menge immer ein Maximum haben muss. Kompakt f von x nach r stetig. Daraus folgt, f hat Maximum und entsprechend auch ein Minimum. Und der Beweis ist auch ganz klar, da x kompakt ist, folgt aus dem Satz, f von x ist kompakt. Aber wir wissen ja, wie die kompakten Mengen in R aussehen, also im R auch N sogar. Das heißt also, f von x ist abgeschlossen und beschränkt. Und dann weiß man aus der Analysis, das Maximum existiert und liegt natürlich dann in der Bildmenge, und damit hat man das Maximum gefunden.
Wie ist das Maximum
in R? R auch N? Haben wir ja nicht. R. Abbildung von x nach R. Ist auch nicht R unendlich. Okay, ich denke, jetzt mache ich vielleicht Schluss, damit Sie also die Evaluation austeilen können. Dann werde ich nächstes Mal nochmal über diesen Homeomorphismus, über die Homeomorphismus-Eigenschaft sprechen und dann dieses Beispiel bringen von diesen Space-Filling-Curves und dann so allmählich sozusagen die Vorlesung dann abschließen. Und danach dann eben sozusagen wiederholen. Okay, schönen Dank. Und ich werde dann Sie in Ruhe die Evaluation ausfüllen lassen.